Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
Wir sind ja im Thema Jüngerschaft und wir haben letzten Sonntag ein Grundlagenreferat gehört von Thomas oder eine Grundlagepredigt und ich möchte dich wirklich ermutigen, diese Botschaft nochmals nachzuhören, wenn es so darum geht, um das Thema Jüngerschaft, weil wir glauben, es ist ein zentrales und wichtiges Thema, das uns auch stärkt und verbaut und ermutigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir wissen, bei der Entwicklung eines Menschen ist uns bewusst, wenn wir ein Baby bekommen, dann hat das wirklich mit Arbeit zu tun. Wir sind uns bewusst, wenn wir ein Baby neu in die Familie bekommen, dann kann es alles durcheinander bringen. Es fordert uns heraus, wir müssen alles umstrukturieren, umbauen. Überall wird dann geschaut, dass dieses Baby sich im Mittelpunkt fühlen darf und im Mittelpunkt sein kann und das Leben sich dort ausbreiten kann. Aber es ist auch schön, wenn ein Baby sich entwickelt und ein Baby sich langsam verselbstständigt, anfängt zu laufen und plötzlich auch anfängt zu reden oder auch Kleider anzuziehen, weil jede Entwicklung ist auch eine Erleichterung für die Eltern. Es fordert zwar wieder heraus, aber es gibt dann auch eine gewisse Erleichterung. Und ich finde das immer spannend. Wir haben extrem Freude, wenn sich etwas entwickelt. Wenn man bei einem Kind schaut und dann freut man sich richtig, wow, das kann reden, wow, das kann laufen und man ist begeistert von jedem Schritt, der gegangen wird. Und wenn es dann weitergeht beim Teenager, dann machen wir mal ein bisschen einen Stopp und sind froh, wenn diese Zeit schnell vorbeigeht, weil die fordert uns heraus, aber sie ist wichtig, weil es ist der wichtigste Teil, wo ein gesunder Ablöseprozess auch passieren kann, der wichtig ist. Schön ist dann, wenn sie wieder Söhne sind, mit denen man am Tisch offen und alles reden kann und keine Aggressivität mehr da ist, sondern einfach eine angenehme Zeit. Und ich bin so dankbar, ist die schöne Zeit im Haus, wo man am Tisch sitzen kann und freudlich miteinander reden kann. Ich habe ein paar Mal Türschletzerei erlebt, ein paar Mal Konflikte erlebt, ein paar Mal Auseinandersetzungen erlebt und es war nicht einfach, aber es war doch schön zu sehen, wenn sie sich dann weiterentwickelt haben und wirklich reif geworden sind. So sollte es auch eigentlich auch im Glaubensleben sein. Man sollte nicht ständig ein Baby sein und dann den Schuppen reinstopfen, sondern irgendwie sollte auch eine Entwicklung geschehen. Es sollten selbstständige Schritte gemacht werden können. Es sollte auch eine eigene Dynamik entwickelt werden, auch eine Teenagerphase, wo ich vielleicht auch mal mir bewusst werde, wer ich bin und was mir auf dem Herzen liegt, was mir brennt. Und für das setze ich mich ein. Das gibt dann Spannungen im Haus und das ist auch gut. Aber es ist auch gut, wenn du wieder ein Vater bist, der wieder andere auch nachnehmen kann. Und Johannes 2, Vers 12 bis 14 gibt so gewisse Entwicklungsstufen durch und wir werden einige daraus nehmen. Da wird von einem Baby gesprochen, da wird von einem Kind, von einem Jüngling oder Teenager gesprochen, von einem Sohn und von einem Vater. Und wir werten nicht, was besser, schlechter, genialer ist oder so, sondern es ist eine wiedergeborene Person, die einen gewissen Entwicklungsschritt macht und das Wertvollste ist, dass es ein Kind Gottes ist, das im Glauben reift. Und dass eine gesunde Reife entstehen kann und sich etwas weiterentwickeln kann. Wer von euch hat sich in einer Zeit, ist in einer Zeit zum Glauben gekommen, wo es noch die Zeltevangelisation gab? Gibt es Leute, die während dieser Zeit zum Glauben gekommen sind? Super. In diese Zeltevangelisation, das war eine Zeit, dass man mit einem Zelt von einem Ort zum anderen gegangen und man hat das Evangelium gepredigt, man hat Leute eingeladen und man hat versucht, Menschen zu erreichen. Man ist dann von Haus zu Haus gegangen und man ist zu den Menschen gegangen als Bibelschul. Derjenige, der damals in der Bibelschule war, der musste da mitmachen. Er war derjenige, der dann die ersten Gespräche durchgeführt hat und hat das dann auch erlebt, wie gut es ist, wenn man diese Gespräche hat, wenn Menschen sich entscheiden. Dann hat man sich mehr für die Kirche entschieden und die Kirche auszubauen und man hat dort die ganze Kraft hineingesteckt, so in den 90er und 2000er Jahre. Und dann hat man das noch ein bisschen mit hineingenommen. Man wusste, wie es geht. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann sollte man die Menschen nachnehmen. Danach sind andere Tools gekommen, Alpha-Kurs oder Live-Seminare, die da mitgeholfen hat, dass Menschen irgendwo einen Zugang bekommen haben. Was mich manchmal ein bisschen erschreckt, ist immer wieder, wenn ich so das so ein bisschen miterlebt habe, ist auch sehr oft so passiert. Wenn man nicht ein Verständnis hat, dass ein Baby sich Zeit kostet, dann nimmt man einfach jemand mit in den Gottesdienst und sagt, da bist du jetzt und da gehörst du hin und ich habe keine Verantwortung mehr. Also eigentlich wird dann der Glaube wie so eine Babyklappe, wo du rasch in die Gemeinde geben kannst, da hast du sie und dann gehst du wieder weg. Und eigentlich sollte es anders sein. Man sollte eine andere Schau haben. Man sollte einen Mensch zum Glauben führen dürfen und gewisse Entwicklungen begleiten, mit ihm die ersten Schritte zu gehen. Und wenn dann schon bis zur Taufe dranbleiben, dass man schon dabei ist, diese Person selbst taufen zu dürfen. Selbst in den Tod und in das neue Leben hineintaufen können, weil es ist so wichtig, dass auch Begleitpersonen diese Schritte gehen. Und ich habe das als Pastor selbst erleben dürfen, also als jemand, der zum Glauben gekommen ist und dann einen super guten Start erleben durfte. Ich durfte einen super guten Start erleben, weil eine Person, wie es im ersten Punkt heißt, verstanden hat, dass Menschen, die zum Glauben kommen sollten, sollten einen gewissen Mittelpunkt haben. Es sollte wichtig sein, es sollte von Interesse sein, dass Menschen, die zum Glauben kommen, nicht einfach nur gerettet sind und dann verlieren wir sie, sondern es sollte uns wichtig sein, diese Personen gut zu begleiten, gut zu formen und gut zu entwickeln. Wir sollten ein Interesse haben an Menschen, die frisch zum Glauben kommen. Wir sollten ein großes Interesse haben. Es sollte uns stören, wenn schon lange kein Mensch mehr zum Glauben gekommen ist in unserem Umfeld. Es sollte uns irgendwie herausfordern. Wir sollten wieder beten und wir sollten uns daran setzen und aufstehen. In Glarus habe ich Folgendes erlebt. Ich bin ja nicht christlich aufgewachsen. Ich habe im Osten an Karfreitag kurz erzählt, dass ich ein Erlebnis gemacht habe mit 14, 15 Jahren, wo ich gemerkt habe, dass ich ein Sünder bin und dass ich irgendwo in meinem Leben eine Hoffnung brauche, die mich rettet. Aber ich konnte dieses nicht einordnen, weil niemand da war, der mir das erklärt hatte, wie mein Leben sich gesund entwickeln kann. Dann ist einige Zeit ins Jahr hingegangen, so mit 13, 14 war dieses Erlebnis, da wurde ich 15, 16, 17, bin von einem Katastrophe in die andere gekommen, obwohl ich hier zu Hause eine Entscheidung getroffen habe für Christus, bin ich dann von einem Absturz in den nächsten gekommen. Als Teenager war ich noch spielautomatensüchtig, dann wurde ich drogensüchtig und irgendwie habe ich mein ganzes Leben nicht im Griff gehabt. Und dann eines Tages habe ich eine Überdosis genommen und in diesem Moment habe ich eine Begegnung gehabt mit Gott, sah den Himmel, sah die Hölle und wusste, wenn ich so weiterlebe, dann werde ich in der Hölle landen. Das war so meine Begegnung. Aus dem Nichts heraus. Und niemand hat mir das Evangelium gepredigt, niemand hat mir irgendetwas gesagt, sondern das war meine Geschichte. Dann habe ich jedes Mal, wenn ich ein Joint geraucht habe, habe ich innerlich in meinem Herzen drin Probleme bekommen. Und eines Tages bin ich mit dem Zug nach Klosters gefahren, zu meinen Eltern Skifahren, habe ein Joint geraucht und dann ist gegenüber mir jemand gesessen, das war mein bester Freund und ich habe immer wieder diese Herzschmerzen, das hat mich immer wieder daran erinnert, dass ich jetzt dann sterben werde. Irgendetwas stimmt bei mir nicht. Und dann sagte der zu mir, ja, fragte ihn, du glaubst ja an ein Leben nach dem Tod? Und dann sagt er, ja, seine Mutter glaubt an Jesus. Und das war die erste Begegnung von jemand, der mir erzählt hat, dass seine Mutter an Jesus glaubt. Und diese Begegnung hat dann auch dazu geführt, ja, als ich zurückgekommen bin, bin ich zu seiner Mutter gegangen, habe mit ihr über den Glauben sprechen wollen. Und diese Frau hatte keine Kapazität oder vor allem auch keine Festigkeit, mir das Evangelium zu erklären und hat mich einfach zum Pastor geschickt. Geh zum Pastor. Eigentlich hätte sie die Geschichte schreiben können. Eigentlich hätte sie mit mir die Bibel lesen können. Eigentlich hätte sie auch diese Aufgabe wahrnehmen können, die danach der Pastor übernommen hat, der sich Zeit genommen hat, 2 Jahre mit mir zusammen die Bibel lesen mit 2, 3 Personen. Das Schöne war, ich habe zum ersten Mal erlebt, dass ich wirklich Interesse von jemandem bekommen habe. Also es war nicht einfach so, er hatte mich nicht einfach so als Bekehrungsobjekt gesehen, sondern er hat mich geliebt. Er hat echtes Interesse an mir gehabt. Er hat sich ausgetauscht. Wo stehst du? Was bist du? Was willst du verändern? Er nahm mich ernst und ich konnte mit ihm darüber sprechen. Ich will eigentlich frei werden von Drogen, aber ich habe keine Lösung. Kannst du mir helfen? Und er hatte mir versucht, dir einen Weg zu zeigen über das Evangelium. Und das Interessante war, er hat sich so investiert in 3 Freunde, wir sind zu dritt dann jeweils an diese Gespräche gegangen und er nahm sich Zeit für uns. Er hat immer dann für uns, er hat mit uns ein Buch durchgenommen und hat uns dann Aufgaben gegeben. Mit diesen Aufgaben sind wir dann nach Hause gegangen und haben die Bibel gelesen. Und was ich auch gelernt habe bei ihm, ist das einfache Gebet. Das einfache Gebet, wo du dort am Tisch gesessen bist und er mich gefragt hat, ja, bet mal. Ich habe noch nie gebetet. Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Ja, bet mal. Ja, wie geht das? Ja, du musst einfach reden. Und wir haben ganz einfach miteinander versucht zu reden, ganz, ganz einfach. Da habe ich gesagt, Jesus, ja, ich bin der Patrick. Ich liebe dich oder so. Ich weiß nicht mehr, was die ersten Worte waren. Und es war auch ganz ungewohnt, diese Worte zu sagen. Aber er hat mich ermutigt, zu lernen, zu beten. Und er hat mich gelernt, Bibel zu lesen. Aber ich möchte euch eines sagen. Es war immer noch in einer Zeit, wo ich noch nicht bei Gott war und noch nicht mich bei Gott entschieden habe. Weil nach diesem Treffen bin ich danach mit meinen 3 Freunden, klar ist, in die Kirche hochgegangen, da hat er sein Bänkli gehabt und habe einen Joint geraucht. Da haben wir weiter philosophiert. Das ging einige Zeit und dann sind wir wieder zurückgegangen an ein Gespräch und dann war immer dieser Rhythmus, ja, man ist rasch an ein christliches Gespräch gegangen und dann hat man irgendwie einen Joint geraucht. Das war so mein Lebensstil. Aber dieser Mann hat gebetet und dieser Mann hat sich interessiert und auch wenn ich mal nicht gekommen sind oder wenn wir nicht gekommen sind, dann haben wir einen Brief erhalten. Lieber Patrick, wo warst du am letzten Mittwoch? Und du merkst, da war jemand, der wirklich ein Anliegen hat, dass ich da mit ihm in Beziehung bin. Und weißt du, ich möchte dir etwas sagen. Er hat es sehr einfach gemacht. Er hatte nicht tiefe Wahrheiten mit mir besprochen, sondern er hat mir etwas gezeigt, was mir für mich eher wichtig war. Da gibt es einen Gott, der Menschen liebt. Und dieser Gott, der Menschen liebt, der hat Interessen an deinem und meinem Leben. Und das war die einfache Art, wie er mir das Evangelium erklärt hat. Er hat nicht große, ja, du musst jetzt das und dieses und jenes machen, sondern einfach ganz einfach die Bibel gelesen. Und wir komplizieren, machen es kompliziert, ein Kurs nach dem anderen, eine Schulung nach der anderen, anstatt einfach mit den Menschen mal hinzusitzen und als Grundlage, und das möchte ich euch sagen, sprich nie mit niemandem über den Glauben, wenn du keine Grundlage hast. Es braucht eine Grundlage, wo wir uns orientieren können. Es braucht einen Ort, wo du die Wahrheit rausnehmen kannst. Es ist nicht jedes Buch die Wahrheit. Sondern die Bibel ist die Wahrheit. Die Bibel sollte unsere Grundlage sein. Wir sollten uns nicht mit irgendwelchen Büchern auseinandersetzen, sondern mit dem Wort Gottes. Weil das Wort Gottes ist vom Geist Gottes inspiriert. Und dieses Wort kann anfangen, in deinem Herzen drin lebendig werden. Und kann anfangen, Dinge anzusprechen, die du verändern musst. Es wird plötzlich zu einem Spiegel, wenn du es liest. Und es zeigt auf und wenn du sogar nicht mal gläubig wirst, fängt es an zu reden. Und es hat eine Kraft, in dein Leben hineinzuwirken. Weißt du, das hat mich am meisten fasziniert, dass er dran geblieben ist und ein Interesse hatte und einfach an meinem Leben gearbeitet hat mit der Beziehung. Es war auch echte Liebe, die ich gemerkt habe. Die habe ich nicht nur bei meinem Fußballverein, der hat den Wert echte Liebe, sondern bei einem Menschen erlebt, der wirklich echte Liebe hat. Und die echte Liebe, die war es, die mir geholfen hat, Gott kennenzulernen. Und es ist so eigentlich einfach. Interessen und zeig du einem Menschen die Liebe, die du hast zu Gott. Und das wird anfangen, dein Leben zu prägen und zu verändern. Und hier solltest du und ich in meinem Leben drin auch einen Unterschied ausmachen. Schau, ich habe Folgendes erlebt. Vor drei Wochen war es, kam eine Person hier in den Gottesdienst. Und diese Person kam in diesen Gottesdienst hinein und war zum ersten Mal hier. Und dann hat sie ein Gespräch gesucht und dann hat jemand die Nummer aufgeschrieben und gesagt, ich melde mich dann bei dieser Person. Habe dann diese Person geschrieben und habe mit ihr einen Termin abgemacht. Dann erzählt mir diese Person Folgendes. Ich saß mit ihr im Büro drin, am Stuhl, und dann erzählte: Glaubst du mir, wenn ich jetzt dir das erzähle, was du sagst? Weil die Leute, die mit denen ich bis jetzt geredet habe, die haben sehr Probleme, über das nachzudenken, was ich jetzt gerade dir sage. Der war vor 5 Jahren bei Stadlerel am Züge umbauen. Während dieser Zeit im Stadlerel, also in diesen Zügen drin war, begegnete ihm Jesus. Einfach beim Zug, beim Arbeit begegnet ihm Jesus. Dann ist er auf die Knie gefallen und er sah Jesus und sah, wie Jesus mit einem Wasser über ihn lehrt und sagt: Ich möchte dich reinigen. Na, er war auf den Knien und die Arbeiter rundherum haben das gesehen, haben gedacht: Spinnt der? Was ist mit dem nicht klar im Kopf? Was funktioniert bei dieser Person nicht, dass der dieses macht? Dann hat er 5 Jahre lang irgendwo gesucht und ist herum von einem Ort zum anderen gegangen. Also er hat Dinge gemacht, er ist nach Medjugorje gegangen, ist dort hingegangen und dort und suchte immer eine Erklärung auf dieses Erlebnis, das er gemacht hat. Dann ist er zum Haarfriseur gegangen in St. Gallen und dann fing er an, von Jesus zu erzählen. Und dann sagte sie: Ja, sie sei Christ, ist eine Italienerin, eine brasilianische Italienerin gewesen, und die geht nach Zürich in den Gottesdienst und hat gesagt: Ja, geh mal nach Silbern, brauchst die Geistestaufe, hat sie zu ihm gesagt. Geh mal dorthin. Und dann kam er zurück und hatte ein Gespräch gehabt, und das Verrückte war, er wohnt da im Block. Er wohnt dann im Block und hat gesehen, dass da ein paar Autos stehen, und ist dann da in den Gottesdienst gekommen. Fing an zu weinen und hatte wirklich eine Begegnung mit Gott. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Schau, jetzt machen wir es ganz einfach. Wir lesen miteinander die Bibel. Du gehst wieder nach Hause, liest 1. Lukas 1 Kapitel durch. Und da war so interessant, da hat er das durchgelesen und hat zu mir gesagt: Ja, weißt du, vielleicht schlafe ich ein beim Bibellesen. Und dann habe ich gesagt: Nein, du wirst nicht einschlafen, aber ist mir egal, wenn du nur 3 Verse liest oder 4 Verse, ist mir egal, einfach du liest mal da drin. Und dann hat er das ganze Kapitel gelesen, und dann haben wir ausgetauscht. Und dann fing er an. In diesem Kapitel kommen 3 Engelsbegegnungen davor. Sein größter Wunsch war, dass er eine Engelsbegegnung hat, oder? Dann habe ich ihm erklärt, weshalb es heute diese Engelsbegegnungen eigentlich nicht mehr braucht. Weil wir haben direkten Zugang zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist kann direkt zu uns sprechen und wir mit ihm in Kontakt kommen. Es braucht gar nicht mehr diese Engelserscheinungen, sondern wir haben eine Beziehung zu Gott und wir können direkt mit ihm sprechen. Was wirklich? Kann ich direkt mit Gott reden? Wenn ich bete, kann ich nur zu Maria beten und so. Und da habe ich gesagt: Nein. Du kannst Jesus Christus annehmen in dein Leben und du kannst direkt mit ihm sprechen. Habe ich es wie bei Andi gemacht. So, jetzt beten wir. Fang mal an zu reden. Und es ist ganz einfach. Schau, du, eine Bibelstelle durchgelesen und ein Gebet und Gott kann sein Leben verändern. Und weißt du, es braucht nicht viel mehr. Und wir haben immer so unsere, was wir brauchen und was es noch zusätzlich braucht. Nein. Es braucht den Heiligen Geist, es braucht die Bibel und es braucht einfach Offenheit von den Menschen. Und du solltest ready sein, dort an dem Ort, wo du bist. Wie viele Jahre haben wir im Staff, haben wir am Sonntagmorgen hier gebetet für unsere Nachbarschaft? Und das ist jetzt fängt einer. Aber lasst uns daran bleiben und lasst uns einfach dann sein, wenn einer sich entscheidet, dass wir dann einfach wie möglich das Evangelium erklären können. Und das ist das, was wir auch heute immer wieder erleben. Wenn du mit Benji Morf irgendwo hingehst, dann geht es genauso einfach im Fall. Es geht nicht tief, sondern ganz einfach. Man erklärt einfach das Wort Gottes und es verändert sich etwas. Wir machen es so kompliziert, lasst uns wieder einfach sein, weil es geht hier um Babys, die brauchen Milch. Sie brauchen noch nicht Fleischstücke, sie brauchen Milch, sie brauchen die richtige Nahrung, die Substanz gibt, die Kraft gibt, die etwas verändert. Der zweite Punkt, der auch wichtig ist, ein Baby ist auch in einer Abhängigkeit. Darum ist es so wichtig, dass wir diese Abhängigkeit nicht ausnutzen. In 1. Johannes 2,14a steht, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Und hier wird das Wort, das hier benutzt wird, ist so ein 0- bis 2-Jährige, das beim Kind verwendet wird. Also es ist ein Säugling, jemand, der jung ist, der ist abhängig, dass ein anderer ihm hilft, dass ein anderer ihm die Botschaft weitergibt. Weil wir können nicht davon ausgehen, dass die Menschen in der heutigen Zeit noch wissen, nach was sie fragen sollten. Weil ich habe es auch jetzt wieder gemerkt, diese Zeit mit ihm, diese 2-3 Stunden mit ihm zusammen haben gezeigt, wie oft er im YouTube nach irgendwelchen christlichen Dingen gesucht hat. Und es war so verwirrend und so durcheinander. Das hat nichts mit dem Evangelium zu tun gehabt, sondern es war irgendwelche Wissenschaft, Erkenntnisse, irgendwelche Sachen. Dann ging es wieder darum, war Jesus verheiratet oder nicht. Das ist überhaupt nicht heißentscheidend. Heißentscheidend ist Christus für dich gestorben? Und ist er am dritten Tag auferstanden? Und lebt er? Und ist der Geist Gottes auf die Erde gekommen, damit wir neues Leben haben? Das ist das Evangelium. Und so hat er, das muss man mit ihnen besprechen. Das andere kann später kommen. Aber man muss am Anfang gesunde Nahrung, Milch geben. Und da braucht es Eltern. Die können wir nicht einfach von ihnen erwarten, dass sie selbst mal irgendwo anfangen, Bibel zu lesen. Sondern es braucht diese gesunde Nahrung, die da kommt. In Römer 10,14 steht Folgendes. Nun ist es so, ist es aber doch so. Der Herr anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündigt. Also man muss sich das bewusst sein, man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass die Menschen glauben. Sie haben sogar, eben das Schöne ist, man hört immer wieder, dass Menschen übernatürliche Erfahrungen machen, wo Gott den Menschen überführt. Aber es ist wichtig, dass wir diese Erfahrungen vom Geist geleitet wissen, wo diese Erfahrung stattgefunden hat oder eben, dass wir dann offen sind, wenn jemand so eine Erfahrung gemacht hat, nicht zuerst alles als nichtig anschauen, sondern mit ihm dann in die Bibel hineinzugehen und ihm das Evangelium aufzudecken, ihm von der Botschaft zu erzählen, ihm zu erklären, was im Wort Gottes drin steht. Und ich weiß, du bist vielleicht heute Morgen hier und denkst, ja, diese Babyschule habe ich schon lang hinter mir. Die hat mit mir nichts mehr zu tun. Darf ich dir etwas sagen? Ja, du solltest nicht mehr Milch trinken müssen, aber du solltest da jetzt eigentlich in dieser Stufe sein, einem anderen das Evangelium erklären zu können. Und weißt du, das fordert eben heraus, weil dann musst du dich auch wieder mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Weil dann kannst du nicht einfach nur dem anderen sagen, lies mal Lukas und du liest nicht Lukas, sondern dann musst du dich herausfordern lassen, was wird dann jetzt da drin stehen? Was könnten dann die Themen sein, die da drin stehen? Also es kann plötzlich etwas Interessantes geschehen. Ich höre von dem Wort Gottes und versuche jetzt dieses Wort Gottes, was da steht, herunterzubrechen für jemanden, der vielleicht noch nicht so weit ist. Und das wäre eigentlich unsere Aufgabe, wenn du ein Sohn bist oder ein Teenager bist im Glauben oder ein Sohn oder ein Vater im Glauben bist, dann ist unsere Aufgabe, diese Botschaft den Menschen weiterzugeben. Du kannst es so auch als Baby machen, ist keine Diskussion, weil die machen das sofort, die erzählen sofort von Jesus. Aber das Problem ist, sie können ja noch nicht so viel erzählen, außer das, was sie gehört haben. Aber es wäre wichtig, dass du dir das Verständnis hast, dass eigentlich du derjenige sein könntest, der die Botschaft weitergeben kann, der mit deinem anderen Geschichte schreiben kann, der wieder den Nächsten nachnehmen kann, der wieder einen anderen erlebt, wie er irgendwann dann freigesetzt wird und in einen Dienst hineinkommt. Es ist so einfach. Aber weißt du, was habe ich manchmal so ein bisschen das Empfinden? Wir haben sehr gern in unserer Zeit, dass wir geistlich reife Väter und Mütter sind. Thomas hat zwar letztes Mal gesagt, sollten wir nicht sein, wir sollten Menschen zu Jesus führen, aber wir sind gern geistlich reife Mütter und Väter, aber wir wollen die Arbeit nicht tun, die es kostet, Menschen nachzunehmen, Menschen in der Entwicklung weiterzunehmen, Menschen zu begleiten, dass sie in die Selbstständigkeit, in das Weite kommen. Diese Arbeit wollen wir nicht tun, wir wollen nur über den Menschen befehlen können und sagen, was sie machen sollen. Nein, wenn du ein Vater und eine Mutter bist, kannst du nicht nur befehlen, sondern dann hat es mit Erziehung zu tun, dann hat es mit Begleitung zu tun, dann hat es mit Vorzeigen zu tun, dann hat es auch mit dem Leben teilen zu tun. Und ich möchte dich ermutigen, auch ganz persönlich, ich glaube, nicht jeder, ich bin auch überzeugt, nicht jeder, der dieses Erlebnis machen durfte, wie ich es erlebt habe, dass jemand sich Zeit genommen hat, der wird auch immer einen Durchbruch erleben. Aber es ist eine Chance, dass du jedem, der offen ist, von ganzem Herzen das Evangelium weitergibst. Du wirst auch da Menschen erleben, die es ablehnen, und du wirst auch da Menschen erleben, die sind offen. Weil von diesen drei Personen sind, von diesen drei Personen, die gleiche Schulung durchgemacht haben wie ich, sind zwei nicht mehr auf dem Weg. Ich bin der Einzige, der noch auf dem Weg ist. Eine Person habe ich aber jetzt gehört, schickt seine Kinder in die Jungschar und in die Teenie-Arbeit, weil er gesagt hat, das hat mir in meiner Entwicklung gut getan, als ich in die Jugendgruppe gegangen bin, früher, als er noch Christ war, jetzt ist er aber nicht mehr Christ. Und schickt seine Kinder in die Jungschar und in die Teenager-Arbeit. Aber der Jugendleiter hat mir dann angerufen, weil er wusste, dass ich ihn kenne. Hat er mich gefragt, hat er mal ein extremes Erlebnis gemacht? Ja, er hat mal ein extremes Erlebnis gemacht. Und von dem hat er Angst und von dem will er seine Kinder beschützen. Und immer wenn ein extremes Thema ist, lässt er die Kinder zu Hause. Aber wir beten doch, dass Gott sein Herz berührt und wir beten, dass die Kinder wieder zum Glauben kommen und dann eben auch wieder die Eltern Jesus anbeten können, weil das kann auch passieren. Das war nicht zum ersten Mal. Der dritte Punkt ist, die Jüngerschaft ist einfach ein offenes Herz für Jesus und den Wunsch, ihn besser kennenzulernen. Das ist eigentlich Jüngerschaft, das ist eigentlich der Punkt. Kannst die nächste Folie, dann hast du eine Definition drauf. Jüngerschaft, offenes Herz für Jesus und den Wunsch, ihn besser kennenzulernen. Da beginnt es. Und das ist manchmal vor der Entscheidung für Gott. Es beginnt ein Interesse, ein Wunsch, mehr von Gott zu kennen. Aber es kann dann zu diesem Moment kommen, wo eine Entscheidung getroffen wird für Gott. Und das verändert dann das Leben. Das Leben wird nicht verändert wegen dem Hunger nach dem, sondern das Leben wird verändert, wenn dieser Hunger dazu führt, dass Menschen eine Begegnung mit Gott haben und eine Veränderung geschehen kann am inwendigen Menschen und Gottes Liebe und Gottes Geist in ihr Herz hineinkommt und die Kraft Gottes durch seinen Geist anfängt, am Herzen und am Leben zu arbeiten, dass eine Heiligung entstehen kann, dass ein Leben Veränderung und eine gesunde Entwicklung geschehen kann. Es braucht diese Entscheidung. Und es ist so wichtig, dass in diesen Momenten du Leute hast, die dich begleiten. Ich habe nicht nur Andi gehabt. Ich bin dann, als ich mich dann entschieden habe für Gott, an diesem ersten Sonntag bin ich dann in den Gottesdienst gegangen und habe andere Menschen kennengelernt. Und diese anderen Menschen waren für mich auch wichtig. Die waren auch entscheidend. Die einen haben mir ständig Schoki und Birnenbrot gegeben. Darum bin ich herausgekommen wie ein Ofenkranz. Aber es hat so viel haben sie mir gegeben und sie haben mich eingeladen zum Mittagessen. Und haben mich verwöhnt bis den Bach hinunter. Einfach, ganz einfach. Und es war der Ort. Und am anderen Ort durftest du morgens um 10 oder 11 Uhr durftest du zu ihnen nach Hause gehen. Und wir waren uns das gewohnt. Wir sind erst um 11 oder 10 Uhr in den Ausgang gegangen. Und dann, als du Christ wurdest, bist du nicht mehr in den Ausgang gegangen. Bist du zu dieser Familie gegangen? Das war die Haushälterin von Hubert, Huria. Und ihr Mann, die haben uns die Türe aufgetan und wir sind stundenlang bis morgen um 1 und 2 dort drin gesessen und haben ausgetauscht über den Glauben. Und jeder von denen war wichtig, dass ich wieder etwas gelernt und gehört habe. Es war nie der so wie ich es manchmal auch hier erlebt habe, das ist dann mein Jünger. Nein, wir sind Kirche, wir sind Familie, wir können miteinander austauschen. Es kann jeder mit jemandem herauskommen. Jeder ist im Fall wichtig. Jeder hat ein Stückchen, das dem anderen vielleicht noch besser tun kann. Darum können wir nicht einfach nur sagen, das ist meiner, sondern er ist Teil unserer Familie. Und jeder von unserer Familie kann seinen Beitrag leisten, dass die ganze Entwicklung gesund wird. Weil einseitige Entwicklung ist nie gut. Es braucht immer wieder von mehreren Seiten auch gewisse Erkenntnisse und Wahrheiten, die uns irgendwo auch in eine Gesundheit hineinführen. Und ich habe das geschätzt, dass da auch noch Menschen sind, die ein offenes Haus haben. Franz und Huria waren meine zwei Helden danach, weil sie ein offenes Haus hatten und wir Stunden diskutieren konnten. Und ich sage dir, es ist nicht zu unterschätzen, ganz einfach. Lies mit jemandem die Bibel, lerne ihn zu beten, vertraue, dass Gottes Kraft diese Sache verändern kann, ein neues Leben gestalten kann, werde offen, wenn er in die Familie kommt, nicht nur auch mal jemanden einzuladen und zu sagen, hey, komm doch mal zu mir zu essen. Und dann geht es nicht um weiß nicht was, sondern dann lernst du ihn kennen und die haben genug Fragen, genug Sorgen, genug Nöte und genug Fragen, wie es Veränderung geben kann. Also du bist dann in einem Austausch drin. Also es wäre nicht so schwer. Aber die Leute haben den Wunsch, Jesus Christus besser kennenzulernen. Und darum haben wir auch hier im Gottesdienst der erste Punkt. Wir wünschen uns, dass Menschen hier Gott kennenlernen können. Weil wir glauben, es braucht so ein Gefäß, wo Menschen Gott kennenlernen können. Das ist vielleicht der Ort, wo der erste Entscheidung stattfinden kann. Vielleicht die erste Entscheidung, wo jemand das Evangelium hört. Die erste. Aber wichtig ist, dass es auch Menschen gibt, die sich Zeit nehmen, die Babys zu begleiten. Wir haben viel zu viele Menschen verloren, weil keine Begleitung stattgefunden hat. Als Kind, wenn du hier als Kind aufwachst, ist es einfacher. Dann hast du die Sonntagsschule, du hast immer wieder Begleitung, du hast immer wieder Menschen, die dich begleiten. Du findest immer wieder Leiter, die dich einen Schritt weiterführen. Aber wenn du nicht von hier bist, dann brauchst du Menschen, die dir helfen, dass du dich entwickeln kannst und dass du in die Familie integriert wirst. Das geschieht nicht von selbst. Nicht, aha, da sitze ich jetzt auf dem Stuhl, endlich. Und jetzt ist die Arbeit abgeschlossen. Frag dich mal, wo deine Aufgabe ist. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Heute haben wir in der ersten Phase die Jüngerschaft angeschaut. Gläubige haben Interessen für mich. Gläubige erzählen von Jesus. Und ich öffne mein Herz für das, was Jesus sagt. Zum Beispiel im Gottesdienstbesuch oder in einer Kleingruppe. Ich will Jesus kennenlernen, das ist mein Wunsch und da ist ein Hunger da. Da sind Menschen gefordert, dass wir sie integrieren können, dass sie Jesus besser kennenlernen können. Und ich möchte mit dem abschließen. Wenn du in dieser Babyphase drin bist, möchte ich dir herzlich gratulieren, dass du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Die ist super, die ist wichtig, die ist gut, die benötigt es. Aber möge deine Reise mit Jesus Freude und Wachstum bringen. Bleibe offen für Gottes Führung, lass dich von seiner Liebe umarmen und vertraue darauf, dass er dich durch jede Phase leitet. Er leitet dich durch jede Phase. Er selbst ist derjenige, der dir hilft. Wenn du jetzt eine Begleitperson bist oder jemand, der gerne jemand begleiten würde, deine Beständigkeit, deine Dienstbereitschaft und Ermutigung sind unbezahlbar. Bleibe hoffnungsvoll, stark im Gebet und ein Vorbild für andere. Deine Rolle als geistlicher Mentor ist entscheidend für kommende Generationen. Geh weiter im Geist und in sein und sei ein lebendiges Zeugnis für Gottes Liebe. Und ich wünsche mir, dass du diese Liebe einfach weitergibst. Es braucht nicht viel. Gib die Liebe weiter, die du hast. Lasst uns miteinander aufstehen und ich möchte zum Schluss einfach für euch beten. Vater im Himmel, ich bete wirklich dafür, dass es uns gelingt, Herr, wirklich eine Jüngerschaftskultur zu leben, die es nicht erschwert, den Menschen auch von ihrem Glauben zu erzählen, der den Menschen nicht zuerst zu einem Doktor macht, bis er anfängt zu erzählen, sondern dass aus der natürlichen Herzenserhaltung herauskommt, dass man ein Zeugnis sein darf. Der Geist Gottes wohnt in einem wiedergeborenen Kind. Und wir beten dafür, dass dieser Geist Gottes anfängt, auch die Liebe Gottes, das echte Interesse zu wecken am Nächsten. Und wir beten dafür, dass du Menschen segnest und dass Menschen gerettet werden können. Herr, es gibt so viele Menschen, die haben keine Orientierung mehr, auch in unserer Nachbarschaft, in unseren Freundschaften drin, sogar in unseren eigenen Familien drin. Und wir beten dafür, Herr, dass wir einfach dort, wo du uns brauchst, Herr, dass wir dort ein Zeugnis und ein Licht sein können. Wir beten auch, dass Menschen, die auch zum Glauben kommen, dass sie eine gesunde Person finden dürfen, die hilft, dass eine gesunde Entwicklung entstehen kann. Ich danke dir dafür. Amen.